Herzlich willkommen bei Evo Mentis. In der heutigen Folge wollte ich mal auf etwas eingehen, was schon etwas länger zurückliegt. Ich vermute mal, derjenige hört auch gar nicht zu, aber das Thema betrifft eigentlich relativ viele Leute. Es gab mal einen Kommentar, der ein bisschen kritisiert hat, dass sich jemand durch diesen Podcast nicht in seiner jetzigen Situation, in seiner damaligen Situation wirklich direkt geholfen gefühlt hat. Und das konnte ich auch nachvollziehen, weil das war einfach gar nicht das Thema. Das Thema, aber dass wir uns aber heute mal so ein bisschen kümmern werden, ohne es irgendwie auch nur annähernd abschließen zu können, ist das Thema Hilfe, meine Familie fällt auseinander. Also das Problem, in dem sich tatsächlich deutlich mehr Neurodivergente wiederfinden als Neurotypische so. Es gibt auch so Aussprüche von Psychiatern, die dann sagen, das ist eigentlich eher untypisch quasi, dass eine Familie, in der viel Neurodivergenz besteht, über so lange Zeit, über Jahrzehnte hinweg oder sowas, irgendwie konstant zusammenhält und stabil ist. Woran liegt das jetzt? Also das möchte ich heute eigentlich mal ein bisschen ergründen. Was ich hier nicht kann, ist pauschal irgendeine Hilfe anzubieten oder zu sagen, ach, das lösen wir mal eben. Wer die Hoffnung hat, tut mir leid, ganz so leicht geht's da nicht. Aber ein bisschen mehr Verständnis dafür zu bekommen oder ein bisschen mehr Einblick zu bekommen, wo wirklich die Problemfaktoren liegen, ist vielleicht schon hilfreich. Nun muss man vielleicht auch unterscheiden. Es gibt gerade in Familienstrukturen ja sehr unterschiedliche Konstellationen. Familien, so wie ich es meine, bestehen meistens aus zwei Erwachsenen plus ein oder mehreren Kindern. Das kann ansonsten alles mögliche andere auch umfassen. Also mindestens zwei Erwachsene, es könnten theoretisch auch mehr sein, es können Patchwork-Familien sein. Es können Konstellationen sein, in denen vielleicht der eine oder der andere oder beide Elternteile vielleicht gar nicht wirklich die leiblichen, biologischen Eltern der Kinder wiederum sind. Das alles sind sehr unterschiedliche Konstellationen. Trotzdem haben sie oft gemeinsame Problempunkte. Dennoch wollen wir mal so ein bisschen differenzieren. Also zum einen gibt es ja die Konstellation wirklich, Neurodivergente finden sich oft zusammen. Die funktionieren einfach zusammen deutlich besser, die finden sich meistens auch interessanter. Die haben ähnliche Interessen vielleicht oder können eher nachvollziehen, quasi wie der andere denkt und fühlt und handelt. Entsprechend gibt es da oft eher Matches und das ist, obwohl Neurodivergente jetzt eigentlich eher eine Minderheit sind, gibt es relativ viele Paarbeziehungen, Partnerschaften, wie auch immer wir es nennen, in denen zwei, die mehr oder weniger neurodivergent sind, auch zusammengefunden haben. Die müssen das jetzt aber nicht beide zwingend wissen. Also es gibt auch die Konstellation, wo beide neurodivergent sind, aber keine Ahnung davon haben. Es gibt aber auch die Konstellation, dass einer neurodivergent ist, das entweder schon vor dem Beginn der Partnerschaft herausfindet oder vielleicht während der Partnerschaft herausfindet. Noch häufiger ist aber eigentlich die Konstellation, dass die zwei Erwachsenen keine Ahnung davon haben, aber bei einem der Kinder dann Neurodivergenz irgendwie festgestellt wird, also typischerweise ADHS. Und man darüber dann irgendwie draufkommt, dass man sagt, okay, genetische Veranlagung und so weiter oder dieses Verhalten kenne ich doch von mir selber auch, das ist doch ganz normal. Man dann irgendwann realisiert, okay, es betrifft halt mindestens einen oder vielleicht auch beide Elternteile genauso und deren Eltern auch wiederum. Also dass es schon eine längere Familienchronik eigentlich gibt, wo ein Verhalten als relativ normal weitergegeben wurde und insofern auch niemandem so intern richtig viel aufgefallen ist. Nur im Außenkontakt hatte man vielleicht halt mehr oder weniger Probleme. Und wann findet so ein Außenkontakt statt? Das ist vielleicht in der Nachbarschaft, das ist vielleicht im Verein, aber das kann man alles noch hier einigermaßen klein halten. Dann wäre vielleicht halt noch die Arbeitsstätte, die irgendwie halt passen muss. Ist man da aber auch in einen Bereich eingebunden, den man sich passend ausgesucht hat oder wo man sich gut aufgehoben fühlt oder wo andere Neurodivergente sind, da fällt das vielleicht auch überhaupt gar nicht auf. Das heißt, es sind oft auch Menschen unterwegs, die einigermaßen klarkommen. Die haben vielleicht schon so ein bisschen Probleme und Sachen und Herausforderungen, aber denken, jeder hätte die ja gleichermaßen, realisieren gar nicht, dass sich einige halt deutlich leichter tun als sie. Nur bei den Kindern ist es jetzt dann auf einmal der Moment, wo sie ja in der Außenwelt hart eingebunden werden. Und das ist normalerweise unser Schulsystem. Denn unser Schulsystem, so wie wir es in Deutschland haben, das ist, ja, vielleicht mal der kleine Rückblick irgendwie, das ist in den 70er Jahren mal stark reformiert worden, aber diese Reform ist halt nicht so ganz zu Ende geführt worden. Trotzdem, wer so in den 70er Jahren in die Schule gekommen ist, hatte noch ein relativ modernes Schulsystem. Also so geht mir das ja auch. Da ich sage, na ja, wieso, das ja war nicht alles top und ich habe mir auch schwer getan an vielen Stellen, aber das war noch einigermaßen okay und modern. Nur es hat sich seither halt kaum verändert. Also gerade auch sowas wie Tageslichtprojektoren und so weiter sind halt erst jüngst verschwunden in einigen Klassen oder manche haben sie auch noch. Andere Dinge sind immer noch so, also diese starke Auslegung auf, naja, Schulpflicht, du musst dahin, Gedeih oder Verderb. Zweitens, prüfen, prüfen, prüfen. Das ist so das andere. Also es geht gar nicht primär um Stoffvermittlung. Ja, natürlich, offiziell geht es um Stoffvermittlung. Aber eigentlich geht es primär darum, prüfen, prüfen, prüfen. Das hat man gerade während Corona immer gemerkt. Ja, da wurde gerne dann irgendwie, da hat nichts mehr geklappt mit Unterricht und sonst was. Alles ging drunter und drüber. Den Eltern wurde alles im Prinzip vor die Füße geworfen. Einzelne Lehrkräfte haben sich da versucht zu engagieren, hatten aber ja auch kaum Unterstützung. Haben dann selber irgendwelche Dinge aufgebaut. Ja, aber was funktioniert hat, was unbedingt sein müsste, war Prüfungen. Die Prüfungen müssen unbedingt geschrieben werden, weil wo kommen wir denn sonst dahin? Ich habe da echt nur den Kopf geschüttelt und gedacht, was ist denn das für ein Verständnis von Schule? Ja, aber Prüfung ist notwendig, weil du willst ja die Kinder aussortieren, ja? Die werden ja schon nach der 4. Klasse, werden die ja sortiert, ja? Da gibt's dann entsprechend den Notendurchschnitt, entsprechend der Hauptfächer. Also es mag jetzt Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich sein, aber so vom Prinzip her, da geht es ja dann darum, welche weiterführende Schule kommt überhaupt für das Kind in Frage, wo darf es denn hin quasi. Und ja, auch das weitere Leben wird halt entsprechend dann weiter sortiert und eben halt auch stark aussortiert. Das heißt, da sollen nur die fleißigen und tollen und super Kinder irgendwie weiterkommen und der Rest, na ja, der wird dann halt irgendwie mit anderen Dingen halt dann irgendwie... Ich möchte sagen, fast schon abgespeist. Das klingt jetzt ein bisschen sehr böse, aber so ganz verkehrt ist es auch nicht. Also ich überspitze ein bisschen. Und diese harte Einkopplung im Prinzip, die da halt passiert, war früher dafür gedacht, also da ist das ganze Schulsystem eigentlich, was wir heute noch so kennen, entstanden, um halt die Kinder ja zu guten Arbeitern in der Fabrik zu machen oder zu guten Angestellten zu machen, die halt dann im Büro arbeiten, aber die halt wirklich sich schon an so getaktete Vorgaben, Normierung und so weiter halt gewöhnen und darin halt Leistung bringen und funktionieren. Das war das Prinzip dahinter. Das kann man auch schön geschichtlich so nachverfolgen. Jetzt könnte man auch sagen, ja, aber was ist denn die Alternative? Also darauf gehen wir heute nicht ein. Es gibt Alternativen, ganz sicher. Es gibt viele Möglichkeiten, aber in unserem jetzigen Schulsystem, die mal so eben elegant mit unterzubringen, ist tatsächlich schwierig. Also keine Frage, würde man da wirklich ran wollen, wäre es eher so eine Generalsanierung oder ein Abriss und Neubau. Aber sorry, wenn du halt so eine ganz uralt Gebäudestruktur hast, ist es halt ab einem gewissen Punkt nicht mehr mit kleinen Schönheitsreparaturen irgendwie zu machen. Pädagogisch ist insofern unser Schulsystem eigentlich auf dem Stand, das Jahrzehnte zurückliegt. Da können auch engagierte Lehrkräfte leider nicht allzu viel machen und verschleißen dann oft daran mit. Das heißt, meine Kritik geht jetzt nicht primär in Richtung Lehrkräfte, zumindest nicht pauschal in Richtung aller Lehrkräfte. Aber sehr wohl in Richtung einiger Lehrkräfte, die einfach derartig unter aller Sau sind, wenn ich das hier mal so sagen darf, die aber trotzdem in diesem System verbleiben, weil sie ja oft Beamte sind. Die kriegst du da nicht weg. Das heißt, die armen Kinder müssen im Prinzip auch immer wieder einzelne Lehrkräfte erdulden, die eigentlich absolut unzumutbar sind. Also wo jeder Erwachsene ablehnen würde, mit so jemandem zu arbeiten. Das gibt's auch. All diese Faktoren machen es Kindern nicht besonders leicht, in so einem Schulsystem zu funktionieren. Aber sie machen sie besonders schwer für Neurodivergente. Die haben da einfach nochmal ein paar zusätzliche Herausforderungen. Das heißt, auf einem sowieso schon nicht so besonders kinderfreundlichen, pädagogisch zeitgemäßen Konzept kommen dann halt auch für Neurodivergente obendrauf nochmal besondere Herausforderungen. Gerade sowas wie Frontalunterricht, stillsitzen, sich auf den Lehrer oder die Lehrerin konzentrieren, ist nicht so einfach. Und da sind ja letztlich auch schon in den 70er Jahren dann die Zappel-Philipp-Kinder aufgefallen. Also das waren halt der Name für ja, meistens Jungen mit ADHS. Die Mädchen sind da komplett übersehen worden, weil die haben das internalisiert und haben dann lieber in Tagträumen und so weiter halt gelebt. Ich war jetzt so ein Mittelding, glaube ich, zwischen verschiedenen Sachen. Ich kann mich aber auch sehr wohl daran erinnern, irgendwie wie jeweils der Ausblick aus dem Fenster des Klassenzimmers aussah. Ich habe mich schlichtweg gelangweilt auch oft. Und das ist ein Faktor, das haben halt auch viele Kinder. Dann haben wir diesen ganzen Kladderadatsch, den ich in den Episoden Anfang dieses Jahres ja angefangen habe aufzuzählen. Und auch zuletzt in der Episode, statt reproduzieren, rekonstruieren. Also die Kinder sind sehr wohl in der Lage, Dinge zu durchblicken, zu verstehen und sich dann halt Lösungen dazu zu überlegen. Sie sind aber nicht so gut meistens da drin, irgendwie die exakt gelernte Lösung wieder auswendig aufzusagen. Das ist aber das, was die Schule gerne hätte. Weil, wenn man sich mal anguckt, wie Schule sowas vermittelt, dann läuft es oft darauf hinaus, dass man sagt, naja, da wird so ein Thema halt so ein bisschen angeschnitten, unscharf behandelt, weil sonst ist es ja zu kompliziert und dann bleibt nichts anderes als zu sagen, naja, mein Erwartungshorizont sind genau die Lösungen quasi, die wir vorher exakt gelernt haben und die sollten dann aber auch so kommen. Die passen aber oft gar nicht so genau zur Problemstellung. Wenn man sich wirklich nur die Problemstellung unabhängig vom Unterricht anguckt, also auch als gut gebildeter und intelligenter Erwachsener, dann kommt man auf so ein bisschen andere Dinge. Auf weiterreichende Dinge, auf zum Teil andere Dinge. Manche von den Lösungen passen eigentlich auch nicht so gut, die da erwartet werden. Ja, aber die Kinder sollen das halt trotzdem so hinkriegen, weil sie haben es ja im Unterricht so gelernt. So als ob der Unterricht das Einzige ist, wie sie Dinge lernen. Neurodivergente sind aber manchmal auch sehr interessiert an Themen. Die haben schon vor der Schule alles Mögliche gelernt. Die haben darüber hinausgehendes Wissen, die verstehen Sachen detaillierter. Sollen sie das jetzt quasi wieder aus ihrem Kopf ausradieren, weil die Schule irgendwie halt das irgendwie so will? Das sind alles so Schwierigkeiten, die sich da ergeben. Zudem halt nochmal das Problem Sozialkontakte. Wie akzeptiert ist man in welchem Kontext? Wird man da überall mitgenommen? Darf man immer mitspielen? Finden die anderen einen komisch? Ja, die anderen Kinder sind nicht böse unbedingt, aber die sind halt auch überfordert. Mal konstruktiv gesagt. Und das alles kann das halt sehr, sehr belastend machen für ein Kind. Und es kommt dem ja nicht aus. Es kann ja nicht sagen, ja, aber ich will nicht zur Schule. Na gut, es kann es sagen, es kann sich auch weigern, es kann davonlaufen, aber dann muss es halt irgendwie, da wird es gemaßregelt oder dann wird der Sozialarbeiter eingeschaltet, weil Ziel ist es immer, dass das Kind halt immer zur Schule geht. Es gibt da kein Alternativkonzept. Kannst du noch versuchen, es irgendwie vielleicht zu einer Waldorf- oder zu einer Montessori-Schule zu bekommen, wenn es halt da in der Gegend bei dir existiert, vielleicht funktioniert das dort besser. Kann sein, kann auch genau nicht sein, gehe ich jetzt auch nicht drauf ein, hat neue und eigene Schwierigkeiten. Das heißt, was einfach passiert ist, du bist vielleicht neurodivergent, du bist dann in einer Paarbeziehung, in einer Partnerschaft, du bist da schon gewissen Herausforderungen ausgesetzt, dann kommen Kinder dazu. Neurodivergente Kinder sind dann oft auch, also haben oft das, was man so eine Anpassungsstörung nennt. Ja, da gibt es ein Wort dafür. Also Kinder, die viel schreien zum Beispiel, die nicht so funktionieren, die auch mal nachts einfach wach sind statt tagsüber, die nicht lernen wollen, wie der Tag- und Nachtrhythmus funktioniert, die insofern einfach anstrengend sind für die Eltern. Sowas aber auch. Ja, warum sind sie anstrengend für die Eltern? Weil die Eltern sich halt leider auch diesem ganzen neurotypischen Zeug halt aussetzen müssen und da drin funktionieren müssen. Und dann spielen die Kinder da nicht mit. Ja, wenn die Eltern allein mit den Kindern kämen vielleicht noch einigermaßen gut klar, weil dann würden sie sich einfach auf das halt anpassen und einstellen. Können sie aber nicht. So, das ist ja schon eine Herausforderung. Und dann kommt spätestens halt irgendwann die Schule dazu und der Leistungsdruck dort. Und man muss da funktionieren. Das große Thema hier in dieser Staffel ist ja Homofunktionales, der funktionale Mensch oder der Mensch, der seinen Wert dadurch erhält, dass er funktioniert in der Gesellschaft. Ja, und die Kinder spüren dann als erstes in der Schule spätestens halt, dass diese Funktionsfähigkeit, die man von ihnen verlangt, so nicht trivial oder gar nicht erbringbar ist. Die schaffen das einfach nicht. Die passen nicht in dieses Raster hinein und leider gibt's halt nur dieses Raster. Es gibt da nicht so viel Spielarten. Es gibt nicht 5 verschiedene Klassen, die auf die verschiedenen Neurotypen irgendwie abgestimmt sind. Ist im Konzept nirgends vorgesehen. Es spielt da keine Rolle. Ja, du hast halt so wie Lehrerinnen dann gerne sagen, Ah ja Gott, Kinder mit ADHS, da hast du immer ein oder zwei dabei. Ja, wie furchtbar, so nach dem Motto. Sagst, ja, genau, das ist so deren Sicht drauf. Das ist ein Belastungsfaktor halt, ja. Und dann musst du gucken halt, dass die Medikamente bekommen und dass sie dann funktionieren. Was dabei gerne übersehen wird, ist halt, dass halt auch ADHS-Medikamente keine Lösung für sich sind. Also das ist immer so die Annahme. Ja, dann muss das Kind halt eine Therapie machen und halt Medikamente bekommen, damit das halt dann funktioniert und dann ist es ja normal. Nein, ist es nicht. Es ist grundsätzlich anders. Es funktioniert anders. Das ist, du kannst auch nicht irgendwie ein Schnellboot umbauen irgendwie zu einem Lastwagen. Nur weil du da Räder dran schraubst oder so. Deswegen wird es kein guter Lastwagen werden. Er wird vielleicht so halbwegs auf der Straße fahren, aber es ist nicht dasselbe. Und das ist halt eine riesen Herausforderung für die ganze Familie, weil was oft passiert ist ja, dass im Prinzip die Eltern sollen ja mit den Kindern lernen. Die sind ja dafür verantwortlich auf einmal, dass die Kinder Hausaufgaben machen. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, ob ihr das auch mal gehört habt. Ja, da gibt's beim Elternabend dann die klare Ansage, sie sind dafür verantwortlich, dass das Kind das und das lernt. Wir sagen, Dankeschön. Was genau macht die Schule? Oder können wir doch nicht, wenn ich auch für das Ganze verantwortlich bin, ach so, während Corona, da wurde den Eltern alles hingeworfen, so, macht mal. Sagst, ja gut, dann mache ich, aber dann mache ich es halt so, wie ich meine. Dann machen wir anderen Stoff hier oder nehmen es anders durch und dann sind auf einmal auch Lösungen richtig, die halt logisch sinnvoll sind. Nee, das geht nicht. Das muss alles hier so wie vorgegeben, wo ich sagen kann, ja, super, dann jetzt muss ich deinen Käse auch noch mitmachen. Dann muss ich mein Kind quasi, wo es sowieso schon völlig, völlig fix und fertig von der Schule kommt, noch nötigen, dass es dann noch irgendwie 2 Stunden lang Hausaufgaben macht. Wo ich merke, es ist komplett fertig. Wo ich merke, es tut dem Kind auch gar nicht gut. Wo ich gar keinen Sinn mehr drin sehe. Aber es muss gemacht werden. Das ist die Vorgabe der Schule. Die ganze Familie muss in diesem Raster Schule, muss sie mitfunktionieren. Auf Gedeih und Verderb. Und das hat nichts damit zu tun, dass Eltern dann nicht ihrem Kind eine Erziehung oder Bildung, das ist ja viel wichtiger, oder Wissen oder Fähigkeiten vermitteln wollen. Das würde schon klappen in den allermeisten Fällen. Die würden das schon hinkriegen. Die würden schon einiges den Kindern irgendwie mitgeben können. Aber es ist halt leider nicht das Konzept von Schule nach genau diesem Raster und Schema. Und im Endeffekt kollidiert dann halt die gesamte Familie oder auch die Eltern, die neurodivergent sind, aber es vielleicht noch gar nicht wissen, über das Kind und die Schule mit diesem Konformitätssystem von Neurotypischen. Ja, das ist, man nennt sowas dann oft irgendwie via Proxy. Also immer, wenn quasi was mittelbar in Konflikt gerät oder mittelbar in eine Beziehung besteht, dieses Proxy-Objekt, also dieses vermittelnde Zwischenobjekt quasi, ist halt sowohl Schule, die halt die neurotypischen Werte und Richtlinien und so weiter halt durchsetzen will oder soll oder muss. Ja, weil auch das Kultusministerium halt neurotypisch sagt, nein, das muss so vorgegeben sein, muss so funktionieren. Man muss die Schulen das machen, die Lehrerinnen müssen das machen, meistens sind es Lehrerinnen in der Grundschule. Dann müssen die Kinder das halt irgendwie machen und darüber müssen es mittelbar auch die Eltern machen und die stehen im Prinzip dann eigentlich in einem Konflikt mit der Gesellschaft an der Stelle, aber halt mittelbar über diese ganzen Zwischenproxys, die alle eigentlich nichts dafür können und die auch keinerlei Möglichkeiten haben, die dem halt ausgeliefert sind. Super. Und ja, das ist halt einfach absurd zum Teil. Das sind einfach Herausforderungen. Das sind auch zum Teil so einfache Herausforderungen. Das erinnert oft an sowas, das ist Doppelbindungstheorie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Doppelbindungstheorie heißt so viel wie, du sitzt zwischen den Stühlen oder du sitzt zwischen zwei Regeln fest. Also du wird gesagt, du musst das eine tun. Dir wird gesagt, du musst das andere tun. Und beides zusammen funktioniert aber gar nicht. Aber du bist dafür verantwortlich, das irgendwie beides hinzukriegen, weil sich Teil A quasi, der was fordert, und Teil B, der was fordert, nicht direkt miteinander unterhalten, sondern sich nur quasi jeweils mit dir beschäftigen und sagen, ja, das ist uns hier völlig egal, aber du musst halt. Wir sagen halt, du musst. Und das ist so. Und du kannst sie mir aber auch nicht entziehen. Also du kannst doch nicht sagen, ja, sorry Leute, aber macht euren Scheiß alleine. Geht nicht. So, Schule ist Pflicht. Also, und die Kinder kommen dem auch nicht aus. Und als Eltern kommst du dem auch nicht aus, wenn du nicht sagen kannst, pff, Kinder, egal, tschüss, ich geh jetzt. Ein Beispiel dabei ist, gar nicht so direkt im Unterricht entliehen, aber Kinder, die eine Schulaufgabe haben, eine angekündigte Leistungsprobe, ja, prüfen ist ja ganz wichtig, um aussortieren zu können. Und es besteht ja Schulpflicht. Die dürfen ja nicht einfach irgendwo weg sein. Randbemerkung, Schulpflicht besteht nur dann quasi, wenn die Schule es will, denn die Schule sagt, nö, jetzt wollen wir gerade nicht und wir haben jetzt gerade keine Lehrkraft, weil die sind alle krank oder bis halt auch Corona oder sonst was, dann ist auf einmal keine Schulpflicht. Also Schulpflicht ist immer nur dann, wenn die Schule Schulpflicht will. Sagt die Schule. Nachdem Schulpflicht ist und bei einer Leistungserbringung, die angekündigt ist quasi, dürfen die Kinder nicht einfach fehlen, sind sie jetzt trotzdem krank, dann braucht es ein schriftliches Attest vom Arzt. Okay, also ein Kind wird unterstellt quasi, es schwänzt die Schule und verweigert die Leistungserbringung. Es hat aber die Pflicht, die Leistung zu erbringen. Also wir reden hier von Minderjährigen, ja. Die sind nicht mal strafmündig oder irgendwas. Aber nein, es ist halt, und im Zweifel sind ja die Eltern schuld dran. Und das geht ja nicht. Und da wird das Kind aber bestraft mit der Note 6, wenn es da nicht kommt. So, wenn jetzt aber das Kind an dem Tag leider halt, also sagen wir es halt vielleicht ein Montag, es ist halt im Laufe des Sonntags irgendwie erkrankt, hat jetzt 40 Fieber, Brechdurchfall und Schüttelfrost. So. Und Kinderärzte sind jetzt auch oft rar gesät, die sind mit Terminen auch oft sehr knapp dran irgendwie, gerade in so Krankheitswellen, dann fällt vielleicht auch ein oder zwei Ärzte in so einer Praxis aus, weil die auch erkrankt sind. Ja, auf einmal sollen die aber vielleicht einen Riesenhaufen Kinder da irgendwie ärztliche Atteste erstellen. Wie? So, und dann kriegst du vielleicht keinen Termin, hast sowieso eigentlich gar keine Lust, siehst überhaupt gar keinen vernünftigen Sinn da drin. Ein krankes Kind mit 40 Grad Fieber, vielleicht irgendwie, je nachdem, welche Möglichkeiten du hast, mit dem Auto oder mit dem Bus oder sonst wie, dahin zu karren, während es Brechdurchfall hat, damit es dort beim Arzt dann einen Attest bekommt. Damit die Schule glücklich ist. Nebenbei, dieses Attest kostet natürlich dann auch noch was, aber das zahlt natürlich auch nicht die Schule, obwohl sie ja quasi das angefordert hat. Das sind lauter Punkte, da könnte man sich wunderbar drüber streiten. Das Gesundheitssystem ist aber halt nicht so aufgestellt, dass es dir einen Termin garantiert. Oder irgendeine Möglichkeit garantiert, dass du so einen Attest bekommen kannst. Die Schule sagt aber, du musst so einen Attest erbringen. Typische Doppelbindungstheorie. Du bist dem ausgeliefert. Du kannst doch nicht sagen, sorry, dann nehme ich an diesem Schulsystem oder an diesem Gesundheitssystem nicht teil. Gut, du könntest dich privat versichern natürlich, dann hättest du eher einen Termin frei. Das musst du dir aber leisten können. Insofern ist das halt wieder ein Privileg, was halt reiche Leute eher haben. Und das ist genau der Punkt. Reiche Leute, die neurodivergent sind, haben tendenziell deutlich weniger Probleme. Fakt. Je weniger du finanzielle Möglichkeiten oder ich sag mal andere Möglichkeiten hast oder soziale Auffangbecken, also keine Ahnung, noch die Großeltern und Tanten und Onkel und Geschwister oder sonst was, die dich alle irgendwie unterstützen können, sei es finanziell oder indem sie auf die Kinder aufpassen oder andere Sachen, ja, wenn du das alles hast, hilft dir das. Wenn du es nicht hast, ist es nochmal deutlich schwerer. Das heißt, es trifft halt einfach manche deutlich härter. Und mit diesen ganzen Sachen musst du dich aber jeden Tag auseinandersetzen. Du musst da funktionieren und du sollst ja auch im Beruf trotzdem funktionieren. Du sollst an vielen Stellen funktionieren. Was passiert jetzt? Das ist gerade im Kontext mit Beziehungskonzepten wichtig zu erwähnen halt, was da für eine Konkurrenzsituation entsteht. So, jeder Mensch hat gewisse Bedürfnisse, intrinsisch motivierte Dinge tun zu können. Sein Hobby nachgehen zu können. Malen zu können. Zum Chor zu gehen. Wandern zu gehen. Einen Wellness-Saunatag zu machen. Mit dem Motorrad irgendwie durch die Gegend zu fahren. Whatever. Es gibt gewisse Sachen, die uns intrinsisch motivieren, die wir brauchen als Ausgleichsbereich oder einfach unsere Ruhe zu haben eine Weile, um uns wieder zu regulieren. Das ist das eine Bedürfnis. Solange wir Single sind und alleine, fehlt uns vielleicht auch was, aber wir können uns unsere Ressourcen im Prinzip weitestgehend einteilen, um uns selber halt gut zu tun und zu regulieren. Mal abgesehen davon, dass wir halt auch arbeiten müssen, was schon einen großen Zeitbereich auffrisst. Das heißt, da haben wir nur die Konkurrenzsituation zwischen Arbeit, ja, im Wesentlichen und uns selbst. Vielleicht kümmern wir uns um die Eltern oder andere Sachen, die können dazukommen, aber das können wir uns ja in manchen Fällen sogar ein bisschen aussuchen, ob wir das dann haben oder nicht. So, zu diesen Faktoren kommt dann aber halt auch in einer, mit einer Partnerschaft quasi halt dann die Bedürfnisse des anderen dazu. Der will Zeit mit uns verbringen. Ja, wir wollen ja hoffentlich auch Zeit mit dem verbringen, aber es ist trotzdem eine Anforderung. Ich muss da Dinge koordinieren. Ich muss vielleicht auch die anderen Interessen irgendwie mitwahren. Es ist, selbst wenn es alles hundertprozentig perfekt passen würde, was es eigentlich nie kann, faktisch in der Realität, aber sagen wir, wir hätten da ziemlich idealen Partner, Partnerin irgendwie gefunden, wo das alles so super matcht, dass irgendwie quasi, ja, alles, was die wollen, wollen wir auch und wir müssen ja gar nichts kompensieren oder vermitteln oder sonst was. Selbst dann hat es trotzdem gewisse Herausforderungen, gewisse Koordinierungsaufwand und so weiter und wir bräuchten vielleicht halt auch trotzdem mal ein bisschen Zeit für uns, um intrinsisch quasi Sachen zu machen. Das ist gerade bei Neurodivergenz halt auch nochmal ein bisschen stärker, gerade auch aus dem autistischen Bereich und so weiter. Je weniger du maskieren musst mit einer Partnerschaft, umso besser. Ein bisschen musst du aber vielleicht doch. Oder du musst spätestens halt aus der Arbeitswelt. Also mit der Partnerschaft kommt ein neuer potenzieller Problembereich dazu. Und der kann halt aber auch sehr groß sein, wenn es gerade Neurodivergente halt mit Neurotypischen zusammen sind. Weil sie halt nicht verstanden haben, was sie eigentlich wirklich brauchen, weil sie auf die falschen Aspekte irgendwie geachtet haben oder dachten irgendwie aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, oder nimmt mich jemand irgendwie und der hat ja sehr gute, keine Ahnung, Eckdaten in seinem Profil. Er verdient viel, sieht ja quasi objektiv gut aus oder was auch immer wir da so denken, das doch irgendwie wichtig sein könnte. Und dafür ist es halt auf anderen Bereichen dann schwierig, wo wir einfach dann fortlaufend quasi in Kompensation zahlen müssen, Energie zahlen müssen. Aber das sehen wir halt am Anfang nicht so sehr. Das heißt, das ist schon mal einfach eine ganze Nummer härter damit. Und dann kommen Kinder und dann wird das nochmal herausfordernder. Und meistens ist ja, dass man sagt, irgendwie ein Kind oder doch zwei oder drei. Aber wenn drei, na, dann kommen die auch einigermaßen schnell hintereinander. Ja, sobald das erste irgendwie auf den Füßen stehen kann und irgendwie so halbwegs, dann muss ja gleich das zweite oder das dritte, also das heißt, du hast gar nicht so die Zeit, das alles so zu entwickeln und abzuwarten und dann fangen die an, in die Schule zu kommen. So, und jetzt gehen halt nochmal mehr Probleme los und du kommst echt in harten Kontakt halt nochmal auf andere Weise mit der neurotypischen Welt, die da hart zuschlägt. Und spätestens da ist dann für viele halt ein Punkt erreicht, wo es von der Kompensationsschwelle her schwierig wird. Also du hast immer so eine gewisse Schwelle, so ein Level, bis zu dem kannst du halt einigermaßen kompensieren. Ja, ich habe ja einige von diesen Anforderungen schon aufgezählt. Es kann auch individuell immer nochmal zusätzliche andere geben. Vielleicht ist die Wohnsituation nicht ideal, in der du bist. Oder ja, Arbeitsstätte hatte ich schon gesagt. Du magst noch andere Probleme irgendwie vor dir herschieben. Es gibt tausend Möglichkeiten, was noch an Sachen dazukommen können, die kleiner oder größer sein können. Man übersieht oft die Gesamtmenge und müsste das halt individuell immer fassen. Aber es sind oft schon diese Hauptbereiche, dass man sagt, was brauche ich selber für mich? Was brauche ich quasi, um in der Arbeit zu funktionieren? Was brauche ich, um mit dem Partner zu funktionieren? Was brauche ich dann auch im Kontext mit Kindern zu funktionieren? Ja, was brauche ich dann vielleicht auch noch so an Restkapazität, um halbwegs mit den Nachbarn oder vielleicht auch mit meiner restlichen Familie zu funktionieren, je nachdem, wie du da strukturiert und angelegt bist. Und dann kommt die Schule noch oben drauf und dann kracht's meistens. Das ist wirklich zu beobachten. Und dann kann es an vielen Stellen natürlich krachen. Also erstmal ist es einfach eine große Belastung. Und was dann halt passiert mit Neurodivergenten, die halt über ihre Kompensationsschwelle sind, ja, da schlagen dann halt diese ganzen Eigenheiten voll durch. Und eine typische Frage ist oft von, ja, das kommt dann nochmal häufiger von Frauen tatsächlich, weil die vielleicht auch nochmal eher zwischen allen Fronten halt dann stehen. Kann aber Männer genauso betreffen, je nachdem, wie so die Rollenverteilung und Struktur ist. Und so werden denn so Symptome so mit Autismus und so weiter, werden die denn mit dem Alter, also wenn man älter wird, schlimmer? Oh, guckst du so ein bisschen hin und sagst so, naja, was heißt, wenn älter wird schlimmer? Also es wird halt oft dann schlimmer, wenn halt die sonstigen Belastungsfaktoren steigen. Dann kommst du über die Kompensationsschwelle drüber und dann schlagen halt auf einmal diese ganzen Dinge durch, weil du kannst sie eben nicht mehr abpuffern. Du kannst sie eben nicht mehr für andere schön machen, maskieren, kompensieren und so weiter. Die müssen sich auf einmal mit dem auseinandersetzen, wie du wirklich bist und mit den Dingen, die du ihnen die ganze Zeit netterweise aus Komfortgründen quasi vorenthalten hast. Und der Vorwurf ist ja oft, ja, die Neurodivergenten, die Menschen mit ADHS oder Autismus, ja, die können sich einfach nicht richtig anpassen. Doch, die passen sich an. Die passen sich eigentlich die ganze Zeit schon an. Die können sich auch wahnsinnig gut anpassen, wesentlich mehr als Neurotypische normalerweise, die halt davon ausgehen, dass sie sagen können, nö, so wie ich das mir denke, so muss das halt sein. Die sind eigentlich recht wenig bereit, sich anzupassen. Aber dort, wo es halt dann nicht mehr geht, wo die dann durchschlagen, also die neurodivergenten Aspekte, da ist es einfach immer auffällig und dann heißt es so, oh ja, aber die sind schwierig. Ah, das ist da, damit kommt man nicht klar, wo man sagen kann, du kommst damit nicht klar, mit den wenigen Sachen, die da durchschlagen. Der Neurodivergente muss die ganze Zeit mit diesem ganzen Krempel von dir klarkommen, mit diesem ganzen neurotypischen Zeug, was furchtbar widersinnig und anstrengend ist für die. Das sehen die aber halt andersrum nicht so. So, aber was dann passiert ist eben, ja, es kommt mehr und mehr halt dann durch, es tritt mehr und mehr zutage und du hast halt dann zwei Aspekte. Entweder du fährst halt immer mehr auf Verschleiß, auf Substanz quasi. Also du fährst immer mehr über der Kompensationsschwelle und versuchst trotzdem Leistung zu erbringen und verausgabst dich immer mehr. Das führt dann halt typischerweise zu sowas wie Burnout oder Depression oder schlimmeren Dingen. Das kann aber halt auch sein, dass halt dann einfach diese Sachen mehr und mehr durchschlagen und man dann im sozialen Umfeld halt dann immer mehr Kritik bekommt und das heißt, du funktionierst nicht richtig, was ist denn schon wieder mit dir, was soll das und dauernd irgendwelche Probleme und Zeug, kannst du dich nicht mal so wie jemand Normales benehmen irgendwie, das ist doch alles nicht normal, das passt doch alles nicht, das sind so die typischen Sachen, das gibt's sehr häufig. Und dann geht's natürlich los, dass man sagt, was sind die Ursachen davon? Ja, ja, diejenigen haben eine Depression oder sonst was. Vielleicht hast du Glück und du kommst dann einigermaßen schnell auf ADHS oder auch Autismus. Vielleicht dauert's aber auch recht lang und das ist erst sowas wie Borderline im Raum. Also Frauen hat man oft Borderline unterstellt. Manchmal mag das auch dazukommen oder mag auch durchaus der Fall sein. Früher war es aber halt wirklich eigentlich so eine, ja, so eine Ausweichdiagnose, wo man sagt, was Besseres, Passendes haben wir nicht, weil ADHS betrifft ja nur Jungs. Was die Frauen oder Mädchen da haben, irgendwie, das, keine Ahnung, das muss Borderline sein. Also, wir packen es in diese Schublade rein. Und hat diese Schublade halt auch ein bisschen dahingehend angepasst und dann haben die halt, ja, tendenziell immer besser da reingepasst, weil die anderen Borderline, die sind ja so ähnlich. Ja, aber die haben vielleicht halt eigentlich eine andere genetische Modifikation, die ist, sollten wir eher ADHS nennen oder sowas, ne? Das ist halt eher eine neuere Erkenntnis. Ist was tatsächlich vor 2020 oder sowas halt aber kaum bei Frauen irgendwie erkannt wurde. So, und auch heute laufen halt noch viele damit halt durch die Gegend, versuchen irgendwie klarzukommen und wissen gar nicht quasi, warum sie immer so schlecht funktionieren. Warum funktioniert denn bei ihnen immer alles so schlecht? Warum schaffen sie das nicht hier mit Familie, Job, Partner, Haushalt, tausend Dingen irgendwie? Andere schaffen es doch auch. Ja, aber das hat halt oft Gründe. Und entsprechend, ja, kann es eben halt dann sein, dass zuerst halt Kinder die Diagnosen bekommen oder dass halt zuerst auch irgendwelche Eltern Diagnosen bekommen. Wobei das da meistens etwas schwieriger ist. Die müssen aber erst ein bisschen länger suchen und rumrennen. Dann geht es um so Sachen wie, so hatten sie das als Kind auch schon irgendwie? Haben sie denn ihre alten Schulzeugnisse noch? Nee, oh ja, das ist schon schwierig. Unsere Diagnoseplätze sind jetzt auch nicht so häufig. Also das kann sich einfach ziehen. Und währenddessen steckst du halt fest. Oder selbst wenn du die Diagnose dann hast, ja, dann gehen die neuen Probleme los. Dann ist ja die Frage, wieso funktionierst du trotzdem nicht? Du nimmst doch das Medikament und hast eine Therapie. Ja, weil es halt nicht die grundsätzliche Struktur ändert. Du wirst immer quasi neurodivergent bleiben. Du wirst deswegen nicht neurotypisch. Ich möchte sagen, zum Glück nicht. Aber ja, es ist halt trotzdem von der Struktur was anderes und das sind Hilfsmittel. Aber das ist so, als wenn du sagst irgendwie, du hast halt, keine Ahnung, es wäre jetzt, das ist aber auch schon wieder ableistisch, so als wenn du sagen kannst, du hast ein gebrochenes Bein und die Krücken helfen dir jetzt auch nicht irgendwie zum 100-Meter-Sprinter zu werden. So ist es ja aber nicht, ja. Das sind vielleicht Leute, die halt perfekt auf Bäume klettern können. Das sind die perfekten Kletterer, aber die sind halt nicht so gut drin, irgendwie Gewichte zu heben. Jetzt müssen sie aber Gewichte heben und dann gibt's Hilfsmittel und Sachen und Aufbausport, also eine Therapie oder kannst Anabolika schlucken oder sonst was. Und dann wachsen die Muskeln, aber sie sind deswegen trotzdem nicht die perfekten Gewichtheber. Die kriegen das halt so mehr oder weniger hin, müssen sich halt mehr anstrengen, haben mehr Probleme dadurch. Die könnten gut auf Bäume klettern, ist aber nicht verlangt. So, neurotypische weigern sich auf Bäume zu klettern und sagen, so ein Schmarrn, was soll das? Wieso will der immer auf Bäume klettern? Soll er doch mal lassen. Ja, also das ist so ein bisschen so diese Gemengelage halt dann. Und jetzt kann es natürlich sein, ja, ein Kind hat vielleicht die Diagnose, vielleicht auch ein weiteres Kind, vielleicht kommt auch ein Erwachsener drauf, dass er die Diagnose dann hat oder hat es schon vor, aber der Partner halt nicht. Sondern der Partner kann jetzt sagen, naja, also so einen Schmarrn habe ich nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Und jetzt kann es halt zu verschiedenen Differenzen und Konflikten da kommen. Also erstens halt die Frage, ha, die armen Kinder, die sollen wir doch in Ruhe. Jetzt kommst du damit her, dass die irgendwie ADHS haben. Was soll denn das? Lass doch mal die Kinder in Ruhe. Ja, jetzt sollen die noch irgendwelche Medikamente schlucken, da um ruhig gestellt zu werden. Und ja, früher hatte das wirklich so einen Effekt. Also wenn du denen halt die Dosen, die sie früher gegeben haben, an Ritalin oder so gegeben hast, waren die halt quasi sediert. Das ist jetzt heute ein bisschen anders von der Dosierung her. Und eigentlich versucht man schon genau diese Sedierung eigentlich zu vermeiden, sodass viel Hilfe da ist, aber wenig Schaden. Aber das ist halt immer sehr individuell, wie man das einstellt und auch wie das bei einzelnen Leuten wirkt. Kann man schlecht sagen. Ist ein bisschen schwierig, ist aber trotzdem halt ein wichtiges Hilfsmittel, wenn du halt in der neurotypischen Welt funktionieren musst oder willst. Da du der Schule halt leider nicht auskommst, ist es leider halt irgendwie auch notwendig, sich mit allen Hilfsmitteln da halt durchzulavieren, selbst wenn diese Hilfsmittel vielleicht aus anderen Gründen als problematisch angesehen werden könnten. Was willst du machen? Wie ist es jetzt bei Erwachsenen? Also die können sich jetzt unterschiedlich damit auseinandersetzen. Die können das jetzt ablehnen. Die können vielleicht die ganze ADHS-Thematik ablehnen. Die können sagen, ja, das ist nur eine Erfindung der Pharmaindustrie und die Kinder müssten sich mal mehr anstrengen. Oder, ja, es gibt viele andere Dinge, die man da auch nennen könnte. Und das kann jetzt halt unterschiedlich nochmal strukturiert sein zwischen den zwei Elternteilen oder auch den weiteren Familienteilen. Ja, es kann sein, dass die Eltern sich vielleicht sogar einigermaßen einig sind, aber dann sind halt die Onkel und die Großeltern und sonst was da halt, die dann wieder andere Ansichten haben, wie das alles sein müsste. Und dass Kinder nur mit Zucht und Ordnung und das hat uns früher auch nicht geschadet, wenn man sie ein bisschen gehauen hat. Ja, ich meine, das war noch in der Generation vor mir das Übliche, was einfach so im Kopf drin war. Eben halt aus der eigenen Kindheit und den eigenen Glaubenssätzen, die man halt so gelernt hätte. Und das kollidiert dann aber halt alles. Ja, also du hast halt selten dann eine komplette Familie, die dann komplett versteht, was das Ganze eigentlich ist. Was Neurodivergenz wirklich ausmacht. Ich meine, auch dazu gibt es solche Podcasts und ähnliche Formate und Bücher und so weiter. Die versuchen es den Leuten näher zu bringen, aber das landet halt nicht immer genau dort, wo es am besten hingehören würde. Und diese ganzen Konflikte, die hast du dann halt auch in der Familie. Dann funktionieren halt Sachen nicht. Oder du hast dir halt schon alle möglichen Probleme aus der Zeit, bevor diese Erkenntnis mit Neurodivergenz da war, irgendwie eingefangen. Oder du hast diese Erkenntnis mit Neurodivergenz gar nicht. Ja, vielleicht nur bei den Kindern oder selbst bei den Kindern vielleicht nicht. Dann kommst du recht spät drauf. Und da kommen halt dann viele Dinge dazu. Wie kompensieren Erwachsene, wenn sie nicht anders können? Es gibt immer den Ausspruch Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also das umfasst es nicht völlig, aber tatsächlich sind das einige Aspekte, die da drin sind. Weil das halt Dopamin bringt. Das heißt sowas wie Suchterkrankungen, also stoffliche Suchterkrankungen. Also Klassiker Alkohol ist durchaus verbreitet und nicht selten im Kontext mit ADHS, weil es halt bei vielen Dingen tatsächlich ja hilfreich sein kann im gewissen Rahmen, aber halt gleichzeitig auch schädlich ist. Also es ist halt ein problematischer Tausch, den man da macht, um halt irgendwie noch im gewissen Rahmen zu funktionieren, trinkt man sich halt dann auf der anderen Seite möglicherweise halt ins Grab. Das ist nicht ideal. Und da können eigentlich Medikamente halt oft die bessere Wahl sein dann, weil sie dich genau halt auch von solchen Suchterkrankungen wegbringen können. Gleichzeitig kann es sein, dass wenn du schon Suchterkrankungen hast, du vielleicht halt nicht so leicht Medikamente kriegst, weil es ja heißt, oh, der kann mit solchen Stoffen nicht umgehen. Ja, kann er nicht. Aber deswegen braucht er ja die Medikamente. Auch wieder schwierig. Das sind auch alles so Probleme und Konflikte. Und kann es halt sein, dass auch gerade durch ADHS und oder Alkohol und oder andere Suchterkrankungen halt weitere Probleme bestehen. Eine Drogenkarriere, vielleicht Drogenhandel, vielleicht Kleinkriminalität, um Dinge zu machen, vielleicht irgendwo mit jemand aneinander geraten, impulsives Verhalten. Ja, die Bierzeltschlägerei oder sonst was. So, dann kommen Vorstrafen oder dergleichen. Das macht's alles in so einer Familie ja auch nicht leichter. Es gibt aber auch auf vielen anderen Ebenen potenzielle Probleme. Spielsucht ist halt was Typisches. Das kann auch sein. Das kann im Großen sein mit hier auf dem Pferdewetten irgendwie wieder alles verloren oder kann halt auch im Kleinen sein, wenn halt einfach die Leute sich schwer tun, mit Geld richtig umzugehen. Das ist nicht einfach insgesamt und das ist aber halt auch gerade im Neurodivergenzbereich halt nochmal eine besondere Problematik. All das macht's aber mit Familie nicht besser. Dann gibt's noch so andere schöne Aspekte und da muss ich wirklich mal auch mehr drauf eingehen. Es gibt sowas wie PDA zum Beispiel. Das ist auch ein nicht so besonders guter Name, Pathological Demand Avoidance oder sowas. Also das macht dir dann wiederum Schwierigkeiten, vielleicht mit Ämtern halt irgendwie die Sachen irgendwie geregelt zu kriegen. Du hast da so eine Aversion von, also vereinfacht gesagt, jetzt wirklich total vereinfacht gesagt, das ist ein großes, komplexes und sehr wichtiger Bereich. Du kriegst im Prinzip schon Probleme, wenn du so einen Brief vom Amt kriegst oder du da irgendwelche Fristen einhalten sollst oder irgendwas machen musst und ja, das ist gar nicht unbedingt verschusseln, sondern tatsächlich vielleicht oft auch so eine Vermeidungshaltung. So, aber du bist leider, also von dir wird leider erwartet, dass du halt im behördlichen Kontakt funktionierst. Du hast da zu funktionieren, so wie ein Neurotypischer. Da gibt es auch keine Entschuldigung, so von wegen, ich tue mir mit sowas sehr schwer. Nein, dann heißt halt, oh, sie haben die Fristen versäumt, tut mir leid. Also jetzt kriegen sie halt ihr, das Geld, das ihnen eigentlich zusteht, bekommen sie jetzt halt nicht. Das können sie nächstes Jahr wieder beantragen oder so. Du bist halt mit Kindern tendenziell darauf angewiesen, dass du halt auch in diesen behördlichen Systemen halt ja mitgetragen wirst ein Stück, weil so dicke haben es die wenigsten. Also wenn du Kinder hast, ja, dann können selten halt zwei Eltern voll verdienen die ganze Zeit. Früher war das nicht notwendig. Heute ist es halt notwendig und erwartet, dass halt beide irgendwie möglichst voll verdienen, möglichst viel Geld haben. Dann kommen aber sowas wie Krippenplätze oder dergleichen dazu, die auch horrend Geld kosten können, je nachdem, wo du bist. Das wird halt von dir erwartet. Das kriegst du halt irgendwie, musst du halt irgendwie hinkriegen. Und wenn du dann halt zusätzlich noch Probleme hast mit irgendwelchen Anträgen, Dingen und so weiter, entweder wirklich, weil du sie vergisst oder weil du sie halt irgendwie aus tiefer sitzenden Problemen heraus vermeidest, dann sind das auch nochmal zusätzliche Stressfaktoren. Da gibt's vielleicht Stress untereinander. Also der eine Partner, der einem anderen vorwirft, dass er mal wieder was verschlüsselt hat, weil da kein Verständnis dafür da ist. So, und ein ganz großes Problem ist jetzt folgendes. Stell dir vor, du hast zwar zwei Neurodivergente, aber die haben es entweder nicht hundertprozentig verstanden, dass sie neurodivergent sind, oder es hat zumindest einer keine Diagnose und es nicht verstanden, und sie strugglen jetzt beide erheblich mit den Konformitätsanforderungen von außen, was alles funktionieren muss, was sein soll. Und um das mal so ein bisschen auszupacken, das ist eine Konstellation, die kenne ich aus meiner Kindheit sehr wohl. Ja, der Vater, der im Prinzip von seinen Kollegen Konformitätsanforderungen bekommen hat, ist denn das Kind schon sauber? Schläft es durch? Schläft es denn alleine? Funktioniert es? Ja, wenn das Kind nicht funktioniert, wer ist schuld? Ja, derjenige, der die ganze Zeit daheim ist und das auch in den Griff kriegen muss. Ja, die Frau. Die Mama muss das doch in den Griff kriegen. Die muss das doch hinkriegen. Warum geht das Kind noch nicht aufs Töpfchen? Warum funktioniert das nicht? Ich könnte jetzt sagen, ist doch scheißegal, wann genau. Also wirklich, in dem Fall ist ja dieser Ausdruck auch richtig. Ob das dann ein Jahr früher oder später oder sonst wie ist. Ich meine, es gibt gewisse Eckpunkte, da ist es vielleicht schon hilfreich, wenn du keine Windel mehr trägst oder dergleichen. Aber ob denn das wirklich exakt nach so und so vielen Monaten der Fall ist oder nicht, ist doch wirklich völlig Jacke wie Hose. Nein, aber es gibt einen gewissen gesellschaftlichen Druck, oder zumindest gab es den damals, dass halt gewisse Dinge funktionieren müssen. So, und dann ist natürlich da ein Konfliktpotenzial da, weil der eine, da ist es die Aufgabe von dem, also die Frau, die daheim bleibt, die hat doch die Aufgabe, das irgendwie hinzukriegen. Wieso kriegt ihr das nicht hin? So, die ist aber vielleicht viel näher jetzt noch am Kind dran quasi und sieht halt die Bedürfnisse und Notwendigkeiten und sagt halt, ja komm, ist doch nicht so schlimm. So, und der andere, der will das vielleicht auch eigentlich gar nicht, für den ist es auch zuwider, aber der sagt halt auch, naja, aber ich krieg von außen Druck und ich will da auch die richtigen Sachen. So, der eine will jetzt, versucht verzweifelt zu funktionieren und diesen neurotypischen Konstrukt, tut sich damit aber vielleicht selbst schon schwer. Ja, das heißt, hat da eigentlich auch schon einen inneren Konflikt, mit dem er ringt und wo er sagt, nein, ich muss mich da halt dann immer konzentrieren und anstrengen, also erwarte ich das von anderen auch, dann müssen die auch. Gibt diesen Druck quasi weiter und ist da auch wenig kompromissbereit oder verhandlungsfähig, weil es ist ja nur was von, also was er selber empfunden hat, was er weitergibt. Es gibt ja auch diese schönen Bilder, wo im Prinzip einer dann immer den nächst kleineren tritt und so weiter und das weitergibt. Ja, sowas kannst du da haben. Oder halt überhaupt halt zwischen zwei Menschen, von denen halt wo der eine versucht halt, den Konformitätsanforderungen halt zu genügen. Ja, wir müssen auch auf die Familienfeier hier gehen und wir müssen da drin funktionieren oder wir müssen hier alles ordentlich halten, weil die Gäste kommen und die erwarten das und das oder die Gäste erwarten, dass wir diese und jene Sachen machen oder ja, wir müssen uns bei denen melden und versucht in diesem neurotypischen Raster halt zu funktionieren. Obwohl es für denjenigen auch schon schwierig ist. Der tut sich da richtig schwer, der fühlt sich da unwohl, aber er versucht, sich dem halt anzupassen, weil er halt denkt, das muss halt so sein, das müssen alle und das ist halt so, also nicht erkannt hat, dass er neurodivergent ist und sich vielleicht halt auch einfach da anders strukturieren sollte, um sich besser zu tun oder auch dem Partner besser zu tun. Nein, das wird quasi noch versucht, diesen neurotypischen Anforderungen halt irgendwie zu genügen. Und weil man sich selber da innerlich schon schwer tut, ist man besonders sauer jetzt auf den anderen, der da auch nicht funktioniert. Und den man jetzt da immer noch mitmanagen muss oder soll oder denkt, ihn mitmanagen zu müssen. Oder sich selber die Aufgabe quasi ja gibt, ihn mitmanagen zu wollen, müssen, tun. Was auch immer. Das ist eigentlich oft das Problem. Das heißt, da entsteht erstmal ein innerer Konflikt bei dem einen, der halt irgendwie sich unwohl fühlt mit was, aber dem halt zu genügen versucht. Und dann ist quasi noch der Partner wie so ein Klotz am Bein, weil der auch nicht richtig funktioniert und den soll man jetzt auch noch mit durchziehen. Weil der vielleicht für sich so eher die Entscheidung getroffen hat, so diesen ganzen Kram, den will ich gar nicht, ich will das gar nicht, ich merke, dass es mir nicht gut tut. Ich will das nicht. Mann, jetzt muss ich dich auch mal so, es funktioniert halt mal, ich muss mich da ja auch irgendwie... Ja, mir fällt das auch schwer, aber ich reiß mich halt zusammen. Ja, da treiben sich dann zwei Neurodivergente gegenseitig quasi durch, verschleißen aneinander die Energie und an dieser ganzen Aufgabe, um halt möglichst neurotypisch sein zu wollen, zu müssen, zu sollen. Und das ist, denke ich, so eines der größten Konfliktfelder überhaupt, dass quasi dann Unfrieden zwischen diesen mehreren Menschen ist, entweder weil sie halt mit ADHS und Autismus halt irgendwie keine Ahnung haben, was sich da gegenseitig antun, was sie für Bedürfnisse hätten, wie sie sich da positionieren, wo die Konflikte eigentlich herkommen. Oder weil halt nur einer von denen das halt so vollumfänglich für sich angenommen hat und jetzt den anderen halt als Problem sieht. Oder halt die Kinder das Problem sind. Das kann ja auch sein. Ich meine, damit, ja, kommt man vielleicht, also wenn man als Erwachsener einigermaßen klarkommt, aber die Kinder funktionieren halt nicht so richtig, ja, vielleicht. Aber auch das ist natürlich schon schwierig. Auch das kann man dann nicht so gut auffangen. Das heißt, eigentlich ist es total wichtig, dass die Gesamtfamilie halt irgendwie dieses Themenkomplex halt versteht und den auch irgendwie annimmt und ja auch wirklich versucht, sich da entsprechend aufzustellen, um zu entlasten an den entscheidenden Punkten. Das ist nämlich oft so eine Fragestellung halt irgendwie so, habe ich auch schon gesehen oder gelesen, dass es heißt, Ich schaffe das immer nicht. Ich bemühe mich ja schon und bin in Therapie, aber ich bin trotzdem so impulsiv und fahre manchmal aus der Haut. Gibt's da noch andere Medikamente oder sonst wie so? Ja, nee, wahrscheinlich bist du einfach auch über der Kompensationsschwelle. Du leistest wahrscheinlich schon mehr da, als du irgendwie leisten kannst auf Dauer. Entsprechend entlädt sich's irgendwo. Entsprechend hast du dieses Dilemma mit, ja, wie in der Folge irgendwie, I have no spoons, I come with knives. Also du musst halt irgendwo deine Energie rausziehen oder du kollabierst halt. Und das ist halt bei manchen dann halt diese reaktive Wut. Also auf irgendwelche weiteren Anforderungen, die dich immer mehr einquetschen und einengen und so. Und das funktioniert auf Dauer halt nicht so. Aber du kannst das halt versuchen zu entspannen, indem du halt ja an verschiedenen Stellen dran arbeitest. Und ich meine, das kann ich jetzt hier und heute auch nicht komplett lösen. Aber ich habe euch ja so ein paar Ansatzpunkte quasi indirekt eigentlich auch schon gesagt. Wenn die ganze Familie sich darauf wirklich halt auch einlässt, quasi, was ist denn eigentlich Neurodivergenz? Welche Bedürfnisse hat man da? Worin funktioniert man gut? Worin funktioniert man schlecht? Was braucht man im Umfeld? Wie kann man sich mit irgendwelchen Tricks irgendwie hinarbeiten? Welche Bedürfnisse haben denn die anderen alle? Gegen welche Bedürfnisse im Äußeren muss ich mich dann eigentlich auch versuchen, soweit es geht, halt irgendwie zu wehren? Dass ich da Dinge weghalte, dass ich halt sage, nein, wir kommen nicht schon zum 5. Mal jetzt in diesem Monat zu einer Familienfeier oder sonst was, das wird uns zu viel. Zweimal im Jahr reicht uns völlig. Wäre so eine Aussage, wo man sagen kann, okay, dann sind alle anderen irritiert, aber ja, so what? Ja, dafür rettest du vielleicht halt deine Familie an der Stelle. Wenn du halt sagst, nee, du musst halt dann in Teilzeit gehen oder sonst was. Wenn du vielleicht sagst, ja, dann ist das Kind halt in der Schule nicht so perfekt. Oder du vielleicht sagst, ja, da müssen wir vielleicht halt auch mal mit den Lehrern mehr reden. Kannst du versuchen, dir überall an allen Stellen, wo es nur geht halt, irgendwie mehr ja, Freiraum, mehr, was auf dich angepasst ist, was dir mehr entgegenkommt, zu schaffen. Du kannst irgendwelche blöden Vereine, die dich nerven, oder irgendwelche, sei es auch irgendwelche Freundschaften, die dich einfach mehr belasten, die du gerade im Moment halt nicht schaffst. Ja, dann müssen die halt mal pausiert werden. Dann kannst du dich in dem Verein dann nicht weiter engagieren. Dann funktionierst du halt nicht in allen Bereichen irgendwie immer perfekt. Je mehr Anspruch an dich selber du da weglassen kannst und je mehr Anspruch du an deine anderen direkten engen Familienmitglieder du weglassen kannst, umso besser. Je mehr du darauf eingehen kannst, dann kannst du, ja, ich versuche jetzt hier keine strikte Erziehung, hier ganz klar folgende Sachen gibt es nur irgendwie, es wird nur eine halbe Stunde ferngeschaut am Tag, es wird, nein, es gibt nur zweimal in der Woche Eis, nein, du musst erst dies, nein, du musst erst das, das muss alles so und so funktionieren. Wenn du das einfach mehr und mehr sein lässt, dass alles und alle und du selber immer funktionieren müssen, dann entspannst du da ganz viele Dinge. Und das kann man leider nicht immer überall, ja. Aber du kannst es bei viel mehr Dingen, als du dir vielleicht am Anfang eingestehst. Du hast viel mehr Glaubenssätze wahrscheinlich aus der neurotypischen Welt immer noch bei dir verinnerlicht, was denn alles sein muss, was man denn alles hinkriegen muss, wo man denn überall funktionieren muss. Und je mehr du davon aber hinterfragst und für dich neu gestaltest, neu formulierst und neu managst, indem du vielleicht halt auch Leuten nach außen sagst, sorry, das ist ein Anspruch, den hast du. Bisher habe ich den auch halbwegs erfüllt, aber ich bin dazu leider momentan nicht bereit, weil ich auch gar nicht in der Lage dazu bin. Dann löst das Irritationen und Probleme aus. Aber du kannst auch sagen, ja, sorry, wenn du nicht mit klarkommst, tut's mir leid für dich. Nicht mein Problem, dein Problem. Und das fällt aber gerade jetzt Menschen, und da ist jetzt genau dieser ganze Themenkomplex Trauma und Bindungstypen oder auch Bindungstrauma und so weiter nochmal relevant. Sowas fällt halt Menschen, die gerade aus schwierigen Bindungs- und Beziehungskonstellationen in der Kindheit halt kamen, oft besonders schwierig. Also da solche Beziehungen nach außen irgendwie zu gefährden, neu zu gestalten, sich vielleicht auch Kritik einzuholen oder da ja zu empfinden, dass da was vielleicht auseinanderfallen könnte im Äußeren, ist für viele dann auch problematisch. Da lässt man sich zu vielen Zugeständnissen oft hinreißen, versucht zu viel so zu funktionieren, wie die anderen es gerne hätten, und tut sich damit selber, aber auch der eigenen Familie natürlich nichts Gutes. Und das ist ein zusätzlicher großer Themenkomplex und vielleicht auch einer der Gründe, wieso Menschen, die im Neurodivergenzbereich sind und die im Bereich von Trauma, komplexe posttraumatische Belastungsstörung, Kindheitstrauma, Bindungstrauma und so weiter unterwegs sind, dass diese Kombination besonders häufig besonders große Probleme hat, weil die sich eben schwer tun, auch ihren Bereich, so wie sie ihn brauchen, einzurichten, auch zu behaupten gegenüber anderen und auch mal zu sagen, sorry, wenn du nicht damit klarkommst, mit diesen Bedürfnissen, die ich aber unabdingbar habe, dann tut es mir leid, aber dann musst du bei mir einfach aus dem Kontakt gehen. Ich kann dir das in unserem Kontakt nicht bieten, weil ich es nicht leisten kann. Da tun sich Menschen aber schwer, die eben halt aus solchen Bindungstrauma und dergleichen kommen. Und natürlich kann dieser ganze Bereich dann in innerfamiliären Aspekten auch nochmal eine Riesenrolle und ein Riesenbelastungsfaktor sein. Also wenn du halt mit Bindungstrauma oder so kommst, wenn du halt unsicherer Bindungstyp, du vielleicht irgendwie leicht eifersüchtig bist, du vielleicht irgendwie besondere Bedürfnisse hast, dir das schwer tust quasi, auch in der Paarbeziehung halt, kann es ja alles auch sehr kompliziert machen und schwierig machen und belastend wirken, auch für den anderen belastend wirken, obendrauf nochmal. Es kann aber auch sein, dass es im Kontext mit deinen Kindern schwierig ist, weil du dich vielleicht an deine eigene Kindheit erinnern fühlst, weil du versuchst, da Sachen irgendwie wieder aufzugreifen, gut zu machen, die kommen in dir hoch. Es kann aber auch sein, dass es mit deinen Eltern gerade auch noch schwierig ist, je nachdem, welchem Alter du selber bist. Also es gibt viele Konstellationen, wo noch zusätzliche Belastungsfaktoren eben durch diesen ganzen Trauma-Aspekt und deine eigene Kindheit und so weiter dazukommen können. Und die sind meiner Meinung nach stark unterschätzt und werden nicht so in dem Umfang diagnostiziert oder wahrgenommen bisher, wie es sinnvoll notwendig wäre. Das ist obendrauf auf diesen ganzen Neurodivergenzbereich aber nochmal. Ich kann euch eine Sache zum Abschluss wirklich sagen. Da komme ich gleich dazu, bevor ich nochmal so einen kleinen Bogen mache. Der kleine Bogen ist jetzt erstmal, versucht euch an möglichst vielen Stellen Hilfe zu holen, auch wenn das etwas dauert, auch wenn das auch wieder Energie kostet. Versucht da möglichst viel ins Boot zu holen. Also in der engen Familie quasi erstmal ein Verständnis dafür zu haben, was ihr braucht. Auf eure Bedürfnisse und Fähigkeiten einzugehen, dass ihr im inneren Kreis da miteinander gut klarkommt. Das ist schon mal das Wichtigste, dass sich alle darüber bewusst sind, was es da für Faktoren gibt. Das hier, was ich in diesem Podcast von vorne bis hinten behandle und viele andere Podcasts und Bücher auch, auf die ich ja immer wieder verweise. Das kann man nicht mal eben vielleicht so, aber vielleicht gibt's auch irgendwo eine Möglichkeit mit Therapie oder Sozialeinrichtungen. Vielleicht gibt's auch Sozialarbeiter an der Schule. Das ist lokal und regional halt sehr unterschiedlich strukturiert. Da gibt's jetzt kein Patentrezept, aber versucht da irgendwo anzudocken. Versucht euch Selbsthilfegruppen zu suchen. Also gerade in den größeren Städten und Metropolregionen gibt's sowas meistens. Das gibt's sowohl für Eltern mit entsprechenden Kindern, wobei ja die Eltern halt meistens auch betroffen sind. Es gibt's aber halt auch für Erwachsene, die sind dann manchmal überlaufen wieder oder so. Aber versucht da irgendwie Anknüpfungspunkte zu bekommen, wo ihr euch irgendwie austauschen könnt, wo ihr dann vielleicht wieder Hilfestellung bekommt. Wo kann man sich auch an welche Institute, welche Hilfseinrichtungen gibt es, welche sozialen Einrichtungen gibt es, wo wird man ein bisschen aufgefangen, mitgenommen, wo funktionieren wir besser, in welchem Kontext, wo können wir problematische oder herausfordernde Dinge vielleicht eher vermeiden. Darum geht's. Macht es euch so einfach wie möglich und zieht dabei auch so viel Hilfe und Sachen mit hinein, wie ihr von eurem Gefühl her denkt, dass es gut ist. Ihr müsst nicht auf Biegen und Brechen da bei Sachen, wo es schwierig ist, alles irgendwie machen. Das kann mehr Energie kosten, als es euch dann bringt. Aber versucht da zu gucken, was ihr da an Hilfe kriegt und lasst euch auch von anderen, die genauso betroffen sind, da direkt beraten. Allein der Austausch mit denen kann sehr gut sein. Der Effekt ist dann oft der, dass man sagt, ach, endlich mal normale Leute, mit denen man hier normal reden kann und die genau meine Probleme alle verstehen. Ha! Ja, das ist genau dieser Effekt, den du oft hast in solchen Selbsthilfegruppen und bei anderen Betroffenen. Das ist ein sehr pauschaler Rat. Ich habe aber noch einen sehr konkreten. Und der betrifft euch jetzt nicht als Familie, sondern der betrifft wirklich jeden Einzelnen. Sehr oft gibt's immer wieder Konstellationen, wo einzelne Leute oder alle Leute in so einer Familie wirklich hart strugglen. Wirklich so am Rande dessen von Burnout, Depressionen und schlimmeren Dingen vielleicht irgendwie so entlang balancieren, versuchen, das alles noch irgendwie zu stemmen und hinzukriegen. Es gibt eine ganz wichtige Sache. Ich habe ja vorhin diese einzelnen Bereiche gesagt. Du hast eigene Bedürfnisse, der Partner oder die Paarbeziehung hat Bedürfnisse, die Kinder haben Bedürfnisse. Wer hat jetzt hier Priorität? Das ist eine wichtige Frage. Und gerade wenn du so aus Kindheitstrauma und dergleichen kommst, wo du vielleicht auch vernachlässigt wurdest oder emotional nicht das bekommen hast, was du gebraucht hast, tendierst du dazu zu sagen, die Kinder haben die allerhöchste Priorität. Das ist grundsätzlich auch keine verkehrte Idee. Das sind die schwächsten Mitglieder, die sind existenziell abhängig von dir. Die haben auf jeden Fall hohe Priorität, keine Frage. So, die Partnerschaft, hat die denn hohe Priorität? Ja, würdest du sagen, der Partner würde auf jeden Fall sagen, natürlich. Ja, die Kinder würde es ja gar nicht geben, wenn wir die Partnerschaft nicht hätten. Also ich verlange das schon und so weiter. Ist schon wieder die Frage, ja, ist die Partnerschaft wichtiger oder nicht? Was passiert, wenn die Partnerschaft aber auseinanderbricht? Ja, wenn die Kinder vernachlässigt werden, ja, dann hast du die Nächsten, die quasi ein Bindungstrauma oder komplexe posttraumatische Belastungsstörungen haben. Wenn die Partner vernachlässigst, dann fliegt das vielleicht halt auseinander. Dann hast du halt eben halt eine getrennte Familie. Danach eine Patchwork-Familie oder andere Konstrukte. Das macht es nicht unbedingt leichter in vielen Situationen. Was ist, wenn du dich vernachlässigst? Deine Bedürfnisse. Ja, kannst du sagen, ja, die stellst du hinten an, weil du musst ja erstmal gucken, dass die Kinder auf jeden Fall versorgt sind. Das ist das Wichtigste. Und dass die Partner auch noch versorgt sind. Da musst du noch gucken, dass die Arbeit ja auch irgendwie, also um Geld zu verdienen, erledigt wird. Und ja, hier noch den Haushalt und die Reparaturen oder sonst was. Und du selber, ja, das kann man ja wegoptimieren. Nee, kannst du nicht. Das Problem ist, wenn du dich selber mit deinen Bedürfnissen und Anforderungen, also das, was du eigentlich brauchst, um zu funktionieren auf Dauer, wenn du das vernachlässigst, Eine Weile geht's gut. Dann fährst du auf Substanz und Verschleiß. Irgendwann geht's nicht mehr gut. Wenn du nicht für dich selber gut sorgst, kannst du die anderen Sachen auf Dauer gar nicht mehr weiterleisten. Das heißt, um überhaupt für die Partnerschaft da sein zu können, musst du erstmal für dich was tun. Musst du selber stabil dastehen. Musst gucken, dass du genügend intrinsisch motivierte Sachen machen kannst. Sonst fällt es sowieso auseinander. Dann fällt nämlich du als erstes auseinander und der Rest dann halt einfach mit. Den reißt du dann im Zweifel halt mit runter. Diese Vorstellung muss dir wirklich bewusst sein. Und das ist meistens, also für viele ist das eine ganz schwere Entscheidung oder da stehen sie nicht, weil könnten sich da leichter dafür entscheiden, dann wären sie gar nicht erst in diesem Problem gelandet. Aber das ist der zentrale Punkt eigentlich, an dem man zuerst hingucken muss und den man stabilisieren muss. Und dann kannst du gucken, dass du zumindest die Partnerschaft so weit stabilisierst, dass nichts Größergehendes, Schlimmeres auseinanderfällt. Ob das dann die perfekte romantische Beziehung auf Dauer bleibt oder nicht. Ob das wirklich eine passende Partnerschaft ist, wo man sich gegenseitig gut tut. Ja, vielleicht ist es halt neurotypische Neurodivergenz halt zusammen in einer Ehe gefangen. Kann passieren. Es gibt da auch verschiedene Abstufungen davon. Das ist auf Dauer vielleicht aber eher ein Belastungsfaktor als halt was Positives. Dann musst du da halt einen konstruktiven Weg finden. Ansonsten vielleicht schaffst du es auch, das quasi auf Dauer aufrechtzuerhalten. Alles, was du dort schaffst, zu vertretbarem Aufwand aber, muss man sagen, aufrechtzuerhalten und mit Blick darauf, dass es vielleicht halt doch auch sinnvolle Alternativen dazu gibt mittelfristig, alles, was du schaffst, da aufrechtzuerhalten, kannst du dann wiederum auch eher dafür benutzen, um halt den Kindern was Gutes zu tun. Die natürlich sich freuen, wenn halt die Familie nicht getrennt ist. Die natürlich sich freuen, wenn es da nicht dauernd Streit und Krach gibt. Die natürlich sich freuen, wenn das irgendwie einigermaßen harmonisch abläuft und die Eltern irgendwie auch ja konsistent für sie da sind. Aber gibt's halt die ganze Zeit Krach und Streit, ist es nicht gut für die Kinder. Trennt man sich, ist es eigentlich auch nicht gut für die Kinder, aber vielleicht die bessere Alternative als zu streiten. Sind die Eltern die ganze Zeit irgendwie mit sich im Konflikt darüber, wie die Kinder was machen dürfen und was nicht machen dürfen, wie man sie erzieht und so weiter, ist es auch nicht gut. Dann ist es vielleicht sogar besser, man streitet oder, also, es gibt verschiedene problematische Sachen, wo man versuchen muss, das Beste rauszufinden. Und die Kinder sind nicht das Letzte und das niedrigst priorisierteste, muss man auch dazu sagen. Aber die anderen Sachen sind notwendige Voraussetzung dafür, dass man überhaupt stabil auf Dauer für die Kinder da sein kann. Das heißt, selbst wenn du denkst, oh ja, die Kinder, das ist eigentlich die höchste und wichtigste Sache, weil ich bin damals auch zu kurz gekommen und diesen Fehler will ich auf keinen Fall machen. Überlege genau, was sind die notwendigen strukturellen Voraussetzungen dafür, um das bieten zu können, um ohne dauernd zu streiten, einigermaßen stabil in irgendeinem Konstrukt von Beziehung zu sein. Ja, sei es nun Co-Parenting oder wirklich die tolle Romanze oder eine getrennte, aber dafür harmonische Partnerschaft, wo man, keine Ahnung, in Nachbarwohnungen wohnt oder whatever. Oder sei es die Dreiecksbeziehung oder eine andere Patchwork-Familie, mit der man was auch immer. Da muss man ein bisschen flexibel sein, muss man sich überhaupt das reindenken, aber du brauchst da was einigermaßen Stabiles halt. Was funktioniert. Und nicht was sich wie eine ständige Krise anfühlt. Und damit das überhaupt geht, ist wirklich der zentrale erste Dreh- und Angelpunkt, dass du selber stabil und gut dastehst. Und wenn du halt merkst, dass das in der jetzigen Beziehung halt so nicht möglich ist, ja, dann musst du die Beziehung opfern und die Familie, aber nicht die Kinder. Und natürlich kann man das anders sehen. Natürlich können auch Partner das anders sehen und können sagen, nein, die Partnerschaft ist das Wichtigste, weil alles andere hängt nur da dran. Ich selber hänge nur da dran, dass ich in einer stabilen Beziehung bin und die Kinder hängen da auch dran und anders geht's nicht. Kann man so sehen. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt, über den ihr euch unterhalten solltet, bevor ihr zusammen in eine Paarbeziehung geht, bei der ihr dann Kinder haben wollt. Wie sind die Prioritäten dabei? Wie macht ihr das in Konfliktfällen? Wie ist euer Beziehungsrahmenkonzept? Und das müssen wir mal näher beleuchten. Aber wenn ihr halt da schon mittendrin steckt, wie es halt meistens passiert und dir gerade alles um die Ohren fliegt, du musst gucken, dass du selber stabil dastehst. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn du das nicht schaffst, wirst du zwangsläufig bei allem anderen genauso versagen. Und das kannst du nicht erzwingen. Du kannst nicht noch mehr leisten und mehr leisten, indem du die besseren Medikamente hast, indem du die bessere Therapie machst, indem du dich mehr bemühst. Aber in einem gewissen Punkt bist du über deine Kompensationsschwellen drüber. Und du musst gucken, dass deine Umgebung passend wird, dass die Anforderungen passend werden. Du kannst ein paar Sachen abwerfen, kannst ein paar Sachen ablehnen. Du kannst nicht alles ablehnen. Du solltest nicht deine Kinder ablehnen an der Stelle. Aber über alles andere musst du irgendwie konstruktiv irgendwie nachdenken, was du da irgendwie dir an zusätzlicher Hilfe holen kannst und was du an zusätzlichen Freiräumen und Möglichkeiten irgendwie dir schaffen kannst. Und da darfst du dir selber quasi auch nicht zu schade dafür sein, quasi alles da zu nehmen, was du kriegen kannst. Du hast es verdient. Das, glaube ich, kann man einfach pauschal mal so sagen. Und das ist mein bester Rat, den ich jedem geben kann in Bezug auf Hilfe, meine Familie fällt auseinander. Du wirst sie vielleicht nicht retten können, vielleicht schon, vielleicht in der einen oder anderen Form, aber du kannst zumindest erstmal dich selber versuchen zu retten, um dann auch den Kindern was Gutes zu tun, um dann auch irgendeine Art von erweiterten Familienkonzept irgendwie auf Dauer aufrechterhalten zu können, um das Ganze halt irgendwie sauber und angenehm, soweit es möglich ist, halt für alle mittelfristig oder auch langfristig in die Zukunft zu begleiten und zu fahren. Das sollte eigentlich das Ziel sein dabei. Ich hoffe, das ist so ein bisschen nützlich gewesen. Ich habe mich lange vor dieser Sache so ein bisschen gedrückt, weil ihr habt es auch gemerkt, ich kann es nicht abschließend lösen. Ich kann nichts für jemand anderen lösen. Ich kenne die einzelnen Konstellationen nicht. Ich bin niemand, der hier jemand irgendwie begleitet bei solchen Sachen. Ich habe einen anderen Beruf quasi, könnte man sagen. Ich hätte gar nicht die Zeit, sowas zu tun. Abgesehen davon, ihr hört das Ganze ja nur. Das heißt, ich drücke euch die Daumen, dass es euch vielleicht an ein paar Stellen geholfen hat, dass ihr vielleicht was hinkriegt. Und ein Stück weit müsst ihr auch einfach euch manchmal von bestehenden Konzepten ein Stück weit lösen, um überhaupt die Freiräume euch ermöglichen zu können, die ihr dringend braucht, um dauerhaft bestehen zu können da drin. Das war's für heute. Ein großes, schwieriges Thema. Es sind nicht alle Folgen so schwierig. Es geht hier aber immer um die Themen Neurodivergenz, also ADHS, Autismus. Es wird um viele andere Faktoren, die da außen rum sind, noch gehen. Es geht immer um sowas wie komplexe posttraumatische Belastungsstörungen. Es geht aber auch um die Aspekte, wie kommt's zu diesen ganzen Sachen? Was ist so die Genetik? Wo kommen wir hier mit der Anthropologie? Es geht um philosophische Aspekte dabei. Wie muss man überhaupt was sehen? Es geht um Gesellschaft, weil Gesellschaft ist das, in das wir eingebunden sind, was wir brauchen. Das Gehirn ist ein soziales Organ, könnte man auch sagen. Und Gesellschaft ist letztlich das, was uns auch in diese neurotypische Konformität halt oft hineinpresst. Das sind alles Themen, diese und weitere, die ich sowohl schon behandelt habe in vielen Folgen, auch schon in der ersten Staffel, aber auch hier weiter verfolgen und behandeln werde. In dieser Staffel immer unter dem Rahmen, Konzept, der Überschrift Homo Funcionalis, der funktionale Mensch oder der Mensch, der nach seiner Funktionalität bewertet wird, der funktionieren muss in der Gesellschaft oder funktionieren soll oder vielleicht halt manchmal nicht funktioniert und dann halt als weniger wertvoll von anderen irgendwie angesehen wird. Und das kann eben halt ein großes Problem sein. Für heute verabschiede ich mich und freue mich, dass ihr so lange dabei wart. Schreibt mir gerne Hinweise, Kommentare, genauso wie ich schon Kritik bekommen habe, die zu dieser Folge geführt hat, dürft ihr auch Anmerkungen schreiben, die vielleicht zu weiteren Folgen führen. Ihr könnt auch Anmerkungen schreiben, wo ihr konkret Ansatzpunkte seht, wo man Hilfe bekommen kann, was man versuchen kann, was eurer Meinung nach wichtig ist zu tun. Oder auch Dinge, die ihr halt euch im Weiteren wünscht dafür. Wir sehen uns, wir hören uns bei der nächsten Episode.